Ach, an diesem ganz entscheidenden Tag. Für manche löst das sicher so ein Gefühl der Panik aus, dass sie wissen, oh, ist noch so viel zu tun vor Heiligabend, noch so viel zu besorgen und zu erledigen. Die Zeit rast uns geradezu davon bei dem allen, was noch an Programm vor einem steht. Für andere ist das so eher ein schönes Gefühl. Die Vorfreude spitzt sich so langsam zu. So nach und nach merken wir, jawohl, wir haben schon vieles bewältigen können, jetzt wird es nun wirklich Zeit für Weihnachten. Die Vorfreude wächst und immerhin, bei 3 Kerzen ist ja auch schon heller als bei nur einer Kerze, wie es am ersten Adventssonntag dann der Fall war. Überhaupt, ich finde es sehr schön, wie Weihnachten und Advent immer so mit Lichtern einhergeht. Ich freue mich riesig über die Adventsfestbeleuchtung, jetzt zum Beispiel in Kandern unten auf unserer Hauptstraße oder wenn man so abends durch die Gegend fährt, dann die erleuchteten Christbäume oder die Lichterketten an Bäumen oder Hausfassaden, die Lichtervorhänge ja bereits, die Kerzen, die Weihnachtspyramiden, all dieser ganze Lichterschmuck. Ich finde es schön. Es ist zwar ökologisch etwas bedenklich im Blick auf den Stromverbrauch, wobei wir ja schon vielfach auf LED umgestellt haben, aber es würde mir wirklich was fehlen, wenn es diese Kerzen und diese Lichter nicht gäbe. Es wäre nicht das Gleiche, ja. Auch wenn es einfach nur Weihnachten ist, ja. Die Lichter gehören, finde ich, einfach dazu. Nun, vielleicht fragen Sie sich jetzt, was dieser Lichterschmuck und Lichterglanz mit unserem Hauptdarsteller in dieser Advents- und Weihnachtszeit, dem Johannes dem Täufer, zu tun hat. Wir hatten das letzte Mal ja schon ziemlich aufwendig begründen müssen, dass der Johannes der Täufer überhaupt an Weihnachten Advent betrachtet wird. Warum er gerade vorkommt, ist er doch in keiner einzigen Weihnachtskrippe, die wir so anschauen können, irgendwo als Krippenfigur integriert. Wir haben es hingekriegt. Johannes gehört dazu, ganz grundlegend sogar zu Weihnachten. Und jetzt hat er vielleicht am Ende sogar noch was mit den Lichtern zu tun. Es könnte ja durchaus der Fall sein. Die Begründung gibt uns der Evangelist Johannes, Kapitel 5, Vers 35, wo er feststellt, dass dieser letzte alttestamentliche Prophet Johannes tatsächlich was mit unserem Weihnachtsschmuck, mit den Lichtern und Kerzen zu tun hat. Da sagt Jesus über Johannes den Täufer Folgendes: Jener war die brennende und scheinende Lampe. Ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein. Also Jesus selber sagt über Johannes den Täufer, das war eine Lampe, ein Licht, das angezündet worden war und hat in dieser Welt geleuchtet. Damit hat Jesus seinen Gegnern, die waren ja damals schon drauf und dran, ihnen an das Leben zu gehen, begründet, warum er selber als Gottes Sohn auftritt. Er ist Gottes Sohn und nicht nur einer von diesen Propheten, wie es damals ja manche gegeben hat, die aufgetreten sind. Gott persönlich kommt in ihm auf die Erde. Als Johannes Jesus getauft hatte, da hat sich der Himmel geöffnet. Der Heilige Geist in Gestalt einer Taube kam herunter, hat sich auf Jesus niedergelassen und die Stimme des Vaters war für jeden eindeutig vernehmbar. Das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Jesus ist Gott. Jesus ist mein Sohn. Da gab es überhaupt gar keinen Raum mehr für irgendwelche Spekulationen. Es war eindeutig geworden. Und das hat Johannes der Täufer mit eigenen Ohren gehört, selber mitgekriegt. Und das hat er fortan bezeugt. Das war letztlich seine Mission geworden, seine Bestimmung. Unermüdlich hat Johannes von dieser einen Tatsache Stellung bezogen. Für Jesus, er ist Gottes Sohn. Und so wollte Johannes ein Licht sein, eine Lampe sein. Aber keines von den Lichtern, das jetzt die Blicke selber auf sich zieht, dass alle staunen, wow, super Licht und wie das flackert und mit irgendeiner Elektronik noch gesteuert, die unterschiedlichen Farben wechselt, sondern er wollte einfach nur Licht sein, das Jesus anstrahlt. Kein Licht, das selber im Mittelpunkt steht, sondern er wollte Jesus hell erleuchten. Wie ein Scheinwerfer wollte er alles Licht auf Jesus lenken, dass dieser zur Geltung kommt. Denn allein auf Jesus kommt es an. Das war seine Erkenntnis. Allein auf Jesus kommt es an. wenn jemand ewiges Leben haben möchte, hat Johannes nichts beizusteuern. Aber Jesus, hier ist Leben zu finden. Schon im Bibeltext des letzten Sonntags, der Predigt vom letzten Sonntag, haben wir es festgestellt, wie Johannes so selbstlos aufgetreten war. Heute kommt es in diesem Predigtext ebenfalls sehr eindrücklich zum Ausdruck. Johannes, der Evangelist, schreibt im dritten Kapitel in den Versen 26 bis 36 Folgendes. Sie können es gerne hier vorne auf der Leinwand mitlesen oder auf Ihren Infoblättern, die auf die Stühle verteilt worden waren und dabei auch in englischer Sprache. Daraufhin kamen sie zu Johannes, die Menschen, ja, und sagten: Meister, der Mann, dem du auf der anderen Seite des Jordans begegnet bist und auf den du hingewiesen hast, der tauft auch Menschen. Und anstatt zu uns zu kommen, kommen nun alle zu ihm? Hilfe, Konkurrenz! Johannes erwiderte: Ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel her gegeben wird. Ihr wisst selbst, dass ich euch ganz offen gesagt habe, ich bin nicht der Christus, ich bin von Gott beauftragt, ihm den Weg zu bereiten. Mehr nicht. Wo die Braut hingeht, da ist der Bräutigam. Und der Freund des Bräutigams, der dasteht und ihm zuhört, freut sich an der Stimme des Bräutigams. Darüber freue auch ich mich. Und meine Freude ist nun vollkommen. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Er ist von oben gekommen und ist größer als jeder andere. Ich bin von der Erde und mein Verständnis beschränkt sich auf die irdischen Dinge. Davon kann ich sprechen. Er aber ist vom Himmel gekommen. Er sagt, was er gesehen und gehört hat. Doch niemand glaubt, was er ihnen sagt. Wer ihm glaubt, bestätigt damit, dass Gott wahrhaftig ist. Denn er ist von Gott gesandt und er spricht Gottes Worte. Denn Gott gibt ihm seinen Geist ohne jede Einschränkung. Der Vater liebt seinen Sohn und hat ihm Macht über alles gegeben. Und alle, die an den Sohn glauben, haben das ewige Leben. Doch die, die dem Sohn nicht gehorchen, werden das ewige Leben nie erfahren, sondern der Zorn Gottes liegt weiterhin auf ihnen. Soweit unser Bibeltext. Wir haben hier in der Gestalt Johannes des Täufers einen Menschen vor uns, der Feuer und Flamme ist für Jesus. Der brennt für ihn. Er hat nur noch Augen für ihn. Alles konzentriert sich und fokussiert sich bei Johannes auf Jesus. Obwohl er mit Jesus selber ja verwandt ist, irgend so eine verwandtschaftliche Beziehung, Cousin oder irgendwie so in der Richtung ist uns genaueres nicht bekannt, weiß er, dass Jesus dort trotzdem von einer anderen Welt kommt. Zwischen ihnen liegen Welten. Johannes hat es seit dieser Taufe von Jesus am Jordan verstanden. Hier lebt Gottes Sohn auf der Erde. Er ist keiner von uns, einer von drüben. Von Gottes Seite selber kam er herüber zu uns. Der Messias ist hier, der Christus, der von Gott gesandte und beauftragte und bevollmächtigte Retter. Gott selber ist angekommen hier auf diese Erde. Das ist ein Advent. Gott selber ist hier in unserer Mitte. Jesus ist an Heiligabend nicht nur ein kleines Baby. Das auch. Er ist bei seiner Taufe nicht nur ein Mensch, der sich sehnt nach Frieden mit Gott. Er ist in jeder Sekunde seines Lebens Gott selber. Gleichzeitig Gottes Sohn und Mensch. Johannes ist von dieser Tatsache völlig ergriffen. Das hat ihn fasziniert, das hat ihn Beschlag genommen. Darin liegt sein größtes Glück im Leben überhaupt. Und selbst als er noch wenig später ins Gefängnis gesteckt und dann sogar hingerichtet wird, kann ihm keiner dieses große Glück rauben. Er hat Jesus getroffen, den Messias, den Retter. Es ist für ihn eine vollkommene Freude, die Stimme des Bräutigams, so spricht er es selber aus, die Stimme des Bräutigams gehört zu haben. Dass er selber neben dem Bräutigam nur noch Nebendarsteller ist, das juckt ihn gar nicht. Er weiß genau, auch für den Nebendarsteller gibt es einen Oscar. Er ist völlig zufrieden damit, einer unter anderen zu sein und Jesus der Entscheidende sein soll. Und selbst als Jesus ihn für diese Rolle als Nebendarsteller adelt und feststellt, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, war keiner größer als Johannes der Täufer, ist das für ihn nicht entscheidend. Das kommt auf ihn, da kommt es drauf, gar nicht mehr drauf an bei ihm. Johannes der Täufer tut kein einziges Wunder, ist aber trotzdem von Mutterleib an, so wird es beschrieben in der Bibel, von Mutterleib an vom Heiligen Geist erfüllt. Aber nichts Spektakuläres passiert. Er ist ein Mensch wie du und ich, mit Stärken und mit Schwächen. Aber dennoch ganz Feuer und Flamme für Jesus. Er ist ganz eins mit Gottes Wegen, weil er Jesus kennt. Obwohl er alles, was Jesus noch tun wird zukünftig, noch gar nicht kennt. Johannes weiß noch nichts von diesem einmaligen Geschehen um Karfreitag herum, dass Jesus sein Leben opfern wird. Er weiß noch gar nichts von dieser Perspektive, dass es mal Ostern geben wird und die Tür zum ewigen Leben weit aufgestoßen wird. Er kennt das alles nicht. Und trotzdem hat er sein Herz an Jesus verloren. Er will für ihn leuchten. Er will sich für Jesus investieren. Er will ihm den Weg bereiten. Und sich immer wieder neu von Jesus selber in Brand setzen lassen. Wenn wir unser Leben betrachten, entdecken wir an vielen Stellen wohl auch, dass wir nicht so sind, wie Jesus es war. Da liegen auch Welten dazwischen, oder? Wir möchten ja von ihm lernen. Wir möchten ihm ähnlich werden. Es ist ja unser Wunsch, dass er sich in unserem Leben entfalten kann. Und dieser Wunsch ist ja auch gut, Jesus ähnlicher zu werden. Aber dieser Wunsch ist nicht entscheidend. Wenn nämlich dieser Wunsch unsere Triebfeder ist für unser Christsein, für unseren Glauben an Jesus, dann liegen darin zwei verhängnisvolle Missverständnisse begründet, die unsere Beziehung zu Jesus sogar völlig blockieren können. Das eine Missverständnis liegt darin, dass wir beginnen, unsere Erfolge zu messen. Was habe ich bereits für Jesus tun können? Wo hat er mich bereits verändern können? Welche schlechten Eigenschaften habe ich denn bereits überwinden können? Jawohl, ich habe Sieg über diese Sünde errungen. Ich wurde ja hier und dort von Jesus verändert. Wow! Wie weit bin ich schon in der Heiligung fortgeschritten? Das ist ein Missverständnis. Es ist das pharisäische oder gesetzliche Missverständnis, dass ich mir ständig meinen Glaubenspuls fühle, Wie weit ging's schon voran? Das andere Missverständnis ist das Minderwertigkeitsmissverständnis. Da sehe ich mein Leben an und stelle fest, ich kann ja eigentlich überhaupt nichts. Also im Vergleich zu Jesus stinke ich ja völlig ab. Mir gelingt nichts. Schon so viele Jahre habe ich mit diesem oder jenem Problem meine Schwierigkeiten und dort und hier zu kämpfen, mit negativen Eigenschaften und mit diesem und mit jenem Charakterzug. Ich bin ja von Jesus überhaupt nicht zu gebrauchen. Und wenn ich mich mit anderen vergleiche, ach liebe Zeit, was die schon alles mit Jesus erleben konnten, da kann ich einfach nicht mithalten. Ich bin nichts und ich kann nichts. Wenn ich doch endlich schon im Himmel wäre. Hier messe ich meine Misserfolge. Im ersten Fall, in diesem gesetzlichen Missverständnis, da brauche ich Jesus immer weniger. Weil ich ja schon viel besser bin. Weil ich ja schon eine ziemlich große Leuchte geworden bin. Im zweiten Fall führe ich ein Leben, das sein Licht unter den Scheffel stellt, weil ja noch so vieles nicht stimmt bei mir. Aber im Grunde leiden beide Missverständnisse an derselben Krankheit. Mein Glaube dreht sich zu sehr um mich. Es geht um meinen Puls. Einmal wird mein Glaube festgemacht an den Erfolgen, die eingetreten sind. Das andere Mal an den Erfolgen, die ausgeblieben sind. Johannes zeigt uns hier einen völlig anderen Weg. Und das finde ich bestechend. Johannes ist Feuer und Flamme für Jesus. Darauf kommt es ihm an. Wie es bei ihm aussieht, ist nicht entscheidend. Er ist als Nebendarsteller sehr zufrieden. Aber Jesus soll rauskommen. Um ihn geht es. Das Leben von Johannes dreht sich um Jesus. Deswegen kann Johannes auch ohne mit der Wimper zu zucken feststellen, er muss größer werden und ich immer geringer. Es muss in meinem Leben immer mehr auf Jesus ankommen und weniger auf mich und meine Erfolge. Wenn wir beten, dein Reich komme, o Herr, heißt das gleichzeitig, und mein Reich gehe langsam. Um Jesus soll es gehen. Nicht das ist der größte Grund zur Freude in meinem Leben, was ich schon erreichen konnte, sondern dass Jesus in mein Leben gekommen ist. Genauso wenig ist es mein größtes Problem, was in meinem Leben noch alles falsch läuft. Sondern mein größtes Problem ist dann, dass ich meine Sünde wichtiger nehme als Jesus. Er muss immer größer werden und ich immer geringer, sagt Johannes. Paulus schreibt den Gedanken mit den Galatern mit anderen Worten auf. Aber dasselbe Anliegen steckt dahinter. Paulus sagt mal, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Darauf kommt es an, auf Jesus in meinem Leben. Der vor knapp 20 Jahren verstorbene neuseeländische Missionsdirektor Oswald Sanders, der war Direktor von der OMF, Overseas Mission Fellowship oder so ähnlich, der hat mal Folgendes über Johannes den Täufer aufgeschrieben. Ich zitiere jetzt Sanders. Johannes war eine brennende und scheinende Lampe, die den Weg zu dem wahren Licht gewiesen hat. Eine Lampe war in den Tagen des Johannes eine einfache Sache. Eine irdene Schale mit Öl, Docht und Flamme. Johannes war weder Öl noch Flamme, sondern nur der Docht. Der Docht wird weder gesehen noch bemerkt, nur wenn er nicht hinreichend funktioniert. Sein Dienst ist im Wesentlichen verborgen. Das Licht ist es, welches das Auge auf sich zieht. Der Docht existiert nur, um verbraucht zu werden. Wenn er überlebt, hat er seinen Zweck verfehlt. So etwas wie einen geistlichen Dienst ohne Kosten gibt es nicht. Wenn wir anderen dienen, wird eine Wirkung von uns ausgehen. Wir haben das Vorrecht, uns selbst zu opfern, als Brennstoff für die Flamme Gottes. Ein Docht besitzt keine eigene Leuchtkraft. Nur wenn er in Öl getaucht ist, kann er Licht weitergeben. Er kann kein Öl horten, sondern lebt immer am Rande des Bankrotts. Soweit J. Oswald Sanders. Wenn wir solche Sätze lesen oder darüber nachdenken, dass wir Licht der Welt sein sollen, denken wir, so war das bei mir der Fall, meistens an eine Kerze. Ja, wenn es nun heißt, er muss größer werden, er muss wachsen, ich muss abnehmen, hatte ich das Bild einer Kerze vor Augen. Ja, dann heißt es auch, wenn die Kerze brennt, wird sie immer weniger. Und irgendwann ist sie weg. Völlig aufgebraucht. Dieses Denken ist ein fataler Fehler. Denn darum geht es überhaupt nicht. Jesus hatte keine Kerze vor Augen, als er dieses Bild gebrauchte. Er hatte eine Öllampe im Blick. Es ist eben nicht richtig, dass wir unser Leben verheizen sollen. Wenn wir einmal angezündet sind, dann brennen wir nur so lange vor uns hin, bis wir verbraucht sind. Die einen früher, die anderen später halt. Aber am besten, wir zünden die Kerze am schnellsten sogar von beiden Seiten an. Dann haben wir noch viel schneller das Ziel erreicht, fertig zu sein. Ich denke, ihr versteht dieses Missverständnis. Ich selber bin diesem Missverständnis etliche Jahre aufgesessen und es wird mir wohl bis zu meinem Lebensende zu schaffen machen, dieses Missverständnis. Aber Jesus hatte keine Kerzen vor Augen. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es jetzt erst bei der Vorbereitung mitgekriegt, dass die Kerzen erst über 100 Jahre nach Jesus erfunden wurden. Im 2. Jahrhundert nach Christus hat man das Bienenwachs entdeckt und die Bedeutung, die es für Kerzen wahrnehmen kann. Dann hat man diese Kerzen entwickelt und vor allem in den christlichen Gemeinden wurden diese Kerzen zu einem beliebten Deko-Element, das sogar dann Bienenwachs schließlich bis ins Mittelalter hinein zu einem wichtigen und erfolgsversprechenden Handelsgut geworden sind. Bienenwachs geworden ist. Kerzen sind wunderschön und ich bin so romantisch, dass ich Kerzen wirklich liebe. Aber Kerzen sind nur begrenzt in der Lage, um das Leben eines Christen zu beschreiben. Wir brauchen eine Öllampe dafür, sonst wird's einfach schief. Schauen wir uns mal dieses Zitat von Sanders mit einer Öllampe an. wie so eine Öllampe funktioniert. Hier hinten sind die Alten, die Antiken, so wie sie zur Zeit der Römer, also zur Zeit von Jesus im Gebrauch waren. Hier vorne ist nun eine, die wirklich brennt, eine transparente Öllampe. Man kann hier erkennen, dass eine Öllampe im Prinzip nur aus diesem Gefäß, dem Öl und dem Docht besteht. Mehr ist da gar nichts. Kein Schalter mit Elektro und Zeug und sowas. Ganz, total, ganz primitiv. Und die Alten haben genau das gleiche, die gleiche Funktionsweise gehabt. Der Docht aus Pflanzenfasern wurde der hergestellt oder aus Stoffresten. Der wird nun je nach Konstruktion gedreht oder geflochten und in diesem Gefäß in das Öl reingehängt oder reingelegt, je nachdem, wie halt die Konstruktion dann war. Und jetzt kommt das Geheimnisvolle. Der Docht saugt sich jetzt voll. Wenn er nun angezündet wird, dann erhitzt sich das Öl an diesem Docht bis zur Gasförmigkeit und brennt dann oberhalb des Dochtes. Der Docht verbrennt nicht. Der pumpt nur Öl. Der Dochtverschleiß ist minimal. Was einem Docht bei seiner Öllampe am meisten schadet, ist, wenn er ausgeblasen wird und noch nachglüht. Ja, dann raucht es so. Das ist dann der Docht, der dann letztlich verglüht. Oder wenn das Öl ausgegangen war und der Docht brennt jetzt ohne Öl noch zur Neige, dann geht ein Docht kaputt. Aber solange der Docht im Öl drin hängt, verschleißt der minimal, der hält 100 Jahre. Sanders schreibt ja Folgendes. Nur wenn der Docht in Öl getaucht ist, kann er Licht weitergeben. Er kann kein Öl horten, sondern lebt immer am Rande des Bankrotts. Will heißen, es gibt kein Christsein aus dem Vorrat früherer Zeiten. Wenn ich nicht im Docht drin bin, kann ich machen, was ich will. Es gibt kein Christsein aus dem Vorrat früherer Zeiten. Es sind für mein Christsein die entscheidenden Fragen, wenn wir uns über dieses brennende und leuchtende Christsein Gedanken machen. Frage zum Beispiel, wie bin ich mit dem Öl verbunden? Also in meinem Leben, mit Jesus verbunden. Wie lebe ich meine Beziehung zu Jesus im Alltag? Bin ich so ein On-Off-Christ? Sonntag on, ausblasen. Montag off. Was drängt mein Vertrauen in Jesus? Wie nährt sich mein Glauben an ihn? Das sind die Punkte. Für eine Öllampe ist es am besten, wenn sie niemals ausgeht, sondern die Flamme immer brennt und einfach nur in den richtigen Zeitabständen wieder Öl nachgegossen wird, bevor die Flamme erlischt. Ja, bei manchen Menschen wird die Flamme nur sonntags angezündet, so wie bei unserem Adventsgesteck hier vorne. Brennt nur sonntags. Sonntag ist der Tag des Herrn. Da gehe ich in den Gottesdienst. Ich beteilige mich am Lobpreis und an der Kollekte. Aber am Werktag, da tauche ich ab. Da kann ich mit Jesus nichts anfangen in meinem Alltag. Da bin ich am Arbeitsplatz oder im hektischen Straßenverkehr, in meinem Familienleben, in meinem Hobby. Da kommt Jesus einfach nicht vor. Was ist dann die Folge? Der Docht gerät aus dem Öl, glimmt noch ein wenig nach, qualmt noch etwas, aber die Flamme erlischt. Bis es wieder Sonntag wird. Sieht dann ungefähr so aus wie auf dieser Folie im Hintergrund. Das könnt ihr euch mal so als Kandern bei Nacht vorstellen. Ja, kann man so ein bisschen erkennen. Es sind hier die Straßenzüge von Kandern, Waldeckstraße und Hauptstraße und irgendwas halt. Und es sind vier große Lichter da. Diese Lichter, das kann man in den Reihen nicht mehr erkennen wahrscheinlich, die sind alle mit einem Kreuz gekennzeichnet. Das sind also die christlichen Gemeinden. Das sind die Orte, die Gottesdienste, in denen Jesus hervorstrahlt. Sonntags. Ja, unter der Woche ist ja nur mein Büro besetzt, sonst ja mehr nicht, ja. Christen am Sonntag. Es leuchten hier vier, in diesem Bild jetzt halt, vier große Lichter. Dass wir in einer dunklen Zeit leben, das, denke ich, können wir durchaus nachvollziehen. Ja, nicht nur auf die Jahreszeit trifft es zu, was Jesaja schon feststellte. Er sagte, denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Wir leben in einer dunklen Zeit. Das merken wir, wenn wir die Nachrichten hören oder anschauen, wenn wir uns mit der Umgebung beschäftigen. Es ist wirklich eine dunkle Zeit. Und es gibt dieses Licht, das von Jesus entzündet wurde und sich aus Jesus permanent speist. Dieses Licht, das Jesus selber wieder anstrahlt. Gottes Herrlichkeit, sagt Jesaja, ist gegenwärtig. Sowohl in unserer Gemeinde, wenn wir uns treffen, als auch im persönlichen Leben. Da, wo Gott wohnt, ist seine Herrlichkeit ganz automatisch, immer und ausnahmslos. Wenn dieses Licht nun in deinem Alltag scheint, montags, und dass jeder von uns so praktiziert, dass sein Öllämpchen nie ausgeht und er doch ständig im Öl bleibt, dann sieht Kandern bei Nacht so aus. Da strahlt auf einmal ein Licht in der Waldeckstraße 37. Wohnt da jemand? In der Schwemme ist da auch ein Licht. Im Hässler sind es gleich drei. Selbst in der Apotheke ist ein Licht aufgeleuchtet. Bei MBS scheint eins aus dem Fenster. Im Gasthaus Ochsen ist immer wieder eins zu sehen. Wer das wohl ist? Es gibt hier ein Kirchengebäude, wo kein Licht leuchtet. Ich möchte das nicht näher ausführen. Es muss wirklich Advent sein, wenn man diese Lichter sieht. Es muss Advent sein in Kandern. Jesus ist angekommen. Und genauso sieht es in Lörrach aus oder in Schlingen, in Sitzenkirch oder in Gupf. Überall Menschen, die für Jesus Feuer und Flamme sind. Überall Menschen, deren Flamme nicht erlöscht, sondern die sie hineintragen in ihre Familien und Arbeitsplätze, an ihre Schulen und Sportvereine. Überall sind Menschen, die ihre ganze Freude in Jesus gefunden haben. Und er ihnen über alles geht, die diese ganze Leidenschaft haben, dass Jesus immer größer wird und sie selber dabei immer geringer. Sie sind Nebendarsteller. Ist doch okay? Ich strahle Jesus an. Darin finden wir die Bestimmung unseres Lebens. Es ist Zeit. Es ist Zeit, dass das Licht angezündet wird. Dunkel ist es schon viel zu lange in unserer Nachbarschaft und bei unseren Kollegen. Und genau dahin, zu unseren Nachbarn und Kollegen, zu den Menschen unseres Alltags, genau dahin will Jesus ankommen. Bei ihnen will Jesus Advent halten und will dahin durch dich. Lass dich anstecken von ihm. Feuer und Flamme für Jesus. Lasst uns beten. Jesus Christus, in unserem Glauben dreht sich wohl wirklich zu vieles um uns. Und die Beziehung zu dir wird blockiert. Du bist nicht mehr unser Größter, unser Bester und Liebster. Uns wird unser christlicher Erfolg wichtiger als du selber. Oder uns ist der Misserfolg und der Kampf wichtiger als du selber. Jesus, dein Reich komme. Und dann gib uns Mut, dass unseres geht. Jesus, zünde du uns selber an, dass wir brennen für dich, ohne uns zu verheizen. Lass uns Licht sein für dich, das dich anstrahlt und aus dir sich speist. Jesus, komm du mit uns zu deinem Ziel, dass wir unsere Bestimmung finden und leben an unserem Platz. Und lass es so sein, dass wir nicht nur in der Adventszeit unser ganzes Leben an dir selber unsere größte Freude haben. An dir, dem wahren Licht dieser Welt, dem Retter, dem Erlöser unseres Lebens. Lass du uns Lichter sein an unserem Platz, scheinend für dich. Amen.